ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Um den rasanten Aufstieg, den tiefen Fall und das bemerkenswerte Wiederaufstehen des Thomas Rheinbacher geht's heute in SWR 1. Leute, welche dieser drei Phasen war die intensivste für dich?
Der Wiederaufstieg, ganz klar.
Der Wiederaufstieg. Gehen wir nach und nach drauf ein. Um die emotionale Achterbahnfahrt im Leben von SWR1-Leute-Gast Thomas Rheinbacher zu verstehen, können wir versuchen, diese einzelnen Passagen mal abzufahren. Es ging erstmal steil rauf, im Job nämlich für dich. Ich habe mir notiert, NASA, Management einer weltweit operierenden Unternehmensberatung, Amazon, Google, also da kanntest du nur eine Richtung, oder?
Ja, und zwar steil nach oben. Und bei mir hat eigentlich immer alles geklappt. Also in der Schule, im Studium und dann im Beruf hatte ich nie die Phase, wo ich mal so einen richtigen Rücksetzer hatte. Jetzt in Retrospektive wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber es hat eigentlich eines nach dem anderen immer gut geklappt. Ja.
Nicht schlecht gewesen, weil man dann schon früher gelernt hätte, nochmal aufzustehen?
Nee, weil ich glaube, man hätte dann gelernt, dass man vielleicht, wenn die Situation auswegslos ist, nicht nochmal den Kopf tiefer macht und noch härter versucht, das möglich zu machen, sondern sagt, okay, ich mache jetzt einen Schritt zurück, das reicht, ja, das ist jetzt nicht mehr in meiner Hand und ich muss jetzt auf mich selber aufpassen. Ich glaube, das hätte ich gerne mal früher gelernt, ist bei mir nicht so gewesen, ich musste es dann auf die harte Tour lernen.
Warst du beruflich anfangs ja so wie im Rausch unterwegs?
Das würde ich nicht sagen. Ich habe immer sehr viel und sehr gerne gearbeitet. Ich habe natürlich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt wird die Luft immer dünner. Mhm. Ja, also wenn man jetzt hier, ich komme von einem ganz kleinen Dorf in Österreich, da ist natürlich einfach noch, wenn man der Beste ist in der Schule. Ja, weil da ist der Konkurrenzdruck oder die Konkurrenz nicht so groß. Aber wenn du dann mal in diesen großen Unternehmen bist, das sind ja eigentlich lauter Leute, die einen ähnlichen Lebenslauf haben. Und dann war ich immer sehr motiviert, halt da vielleicht noch eines draufzusetzen, vielleicht noch ein bisschen weiterzukommen, vielleicht auf der Karriereleiter noch ein bisschen schneller voranzukommen als andere. Und ja, so war das.
Du arbeitest bei deinem Buchtitel alleine, in dem du dein Leben erzählst, mit Farben. Nach Grau kommt Himmelblau, heißt es da. Zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben warst du ja beruflich ganz steil nach oben, nicht ansatzweise im Graubereich. Welche Farbe würdest du diesem beruflichen Aufstieg jetzt so im Nachhinein verpassen? Was war das? Eine rosa-rote Welt?
Nee, das war keine rosa-rote Welt, weil um dorthin zu kommen, ist sehr viel Schweiß und Einsatz nötig, ja, und auch sehr viele Stunden, die da in den Job reinfließen. Also wahrscheinlich würde ich es mir so vorstellen, also gelb, das so ein bisschen Richtung Sonnenuntergangsrot geht, also sicher nicht rosa. Ja, okay. Also das ist schon mit sehr viel Aufwand auch verbunden. Dann, ja, das kommt nicht von alleine.
Dann gib mir einen Eindruck, wie intensiv waren deine Tage, wie intensiv waren deine Jahre im vollen Berufsleben?
Genau, also ich glaube, ich habe immer auch große Herausforderungen gesucht. Ich hatte ja einen Job, ich habe für Amazon die Produktentwicklung für Alexa leiten dürfen in Deutschland, was eine total schöne Aufgabe war, mit einem total tollen Team, tollen Chef, der immer gut auf die Leute aufgepasst hat. Und was ich damals nicht verstanden habe, ich war eigentlich schon auf einen guten Zielpunkt angekommen, wo andere sagen würden, hey Thomas, super. Ja, also da mal hinzukommen, das zu machen. Aber ich habe es nicht gesehen, nicht wahrhaben wollten. Ich wollte immer weiter und schneller. Ich war super zufrieden dort. Ich habe total gute Work-Life-Balance mir aufgebaut. Aber mich hat total frustriert, dass ich in dieser Karriereleiter nicht schnell genug weitergekommen bin. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, wenn es hier nicht weitergeht, dann mache ich was anderes. Und dann habe ich angefangen, einen Job zu suchen und habe dann mitten in der Pandemie, mitten als wir einen kleinen Sohn bekommen haben, den Job gewechselt und habe dann bei einem anderen großen IT-Unternehmen, bei Google, angefangen zu arbeiten. Und ich habe das wahrscheinlich auch unterschätzt, was das für Veränderung mitbringt, wenn man so ein kleines Kind dann zu Hause ist.
Weil das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird.
Jetzt ein neues Unternehmen beginnen ist auch nicht so einfach. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, damals nach Kalifornien umzuziehen, weil natürlich mein Team in Kalifornien war. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte unbedingt von München aus arbeiten, weil jetzt mit kleinem Kind und Umzug in der Pandemie ist nicht so ideal. Und dann hatte ich halt das Setup, dass ich in München gesessen bin und mein Team war in Kalifornien. Und wir hatten halt diese wahnsinnigen 8 oder 9 Stunden Zeitverschiebung. Ja, also wenn die Leute im Silicon Valley ins Büro kommen, dann ist so 9:10 Uhr, wenn man Kaffee getrunken und dann ist bei uns aber schon 4 Uhr Nachmittag. Und dann gehen aber erst so die ersten Meetings los. Das heißt, meine Arbeitszeit war eher gegen den späten Nachmittag, Abend gelegt. Und das passt natürlich mit so einem natürlichen Schlafrhythmus von so einem Baby gar nicht zusammen, ja, weil der ist halt irgendwie um 6 in der Früh auf. Ja. Egal, ob du jetzt, wie lange du vorher telefoniert hast, denen ist das egal.
Und dem ist der Zeitunterschied nach Kalifornien auch komplett egal.
Genau, richtig. Ja.
Du bist noch gar nicht so alt. Du bist noch keine 40.
Ich bin schon 40 geworden,
Du bist 40
jetzt. 40, ja, genau.
Okay, dann hast du bis dahin aber ja schon einiges erlebt. Wir kommen jetzt mal zu diesem tiefen Fall. Gab es dafür den einen Auslöser, dass du irgendwie gemerkt hast, jetzt passiert hier gerade was ganz anderes?
Nee, den gibt es rückblickend nicht. Es sind wie immer sehr viele Faktoren gewesen. Und weil du die Farben angesprochen hast, das Buch heißt ja auch nach Grau kommt Himmelblau. Und das Erste, das ich bemerke, jetzt, wenn ich da drauf sehe auf die Phase, dass sich über mein ganzes Denken so ein bisschen grauer Nebelschleier drüber gelegt hat, der immer dichter geworden ist, über so einen Zeitraum von ein paar Monaten. Und ich kann mal ein paar Beispiele machen. Ich habe dann auf einmal immer nur die negativen Sachen gesehen, zum Beispiel im Beruf. Ich bin ein bisschen zynisch geworden gegenüber das Projekt, was ich mache. Ja, das wird sowieso nichts mehr oder das wird nicht funktionieren, das wird nicht klappen. Dann habe ich auf einmal angefangen, ein bisschen anzuzweifeln, die Beziehung zu meiner Frau, obwohl die eigentlich immer total ideal war. Und das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil sich das so in meinen Kopf eingepflanzt hat. Und dann das erste wirkliche harte Symptom habe ich dann gemerkt, dass ich immer schlechter einschlafen konnte. Mhm. Also einschlafen und durchschlafen. Und da gibt es so die eine Anekdote. Ich habe dann beim Einschlafen immer Podcasts gehört. Ja, sehr ruhige Podcasts, monoton, vielleicht die Geschwindigkeit runtergedreht, um einzuschlafen. Und ich bin da eines Tages mitten in der Nacht aufgewacht und da habe ich einen öffentlich-rechtlichen Podcast gehört, ich glaube vom NDR, da ist über Depressionen gegangen. Und da hat der Mediziner so erklärt, was sind so die Symptome von einer Depression. Und ich habe da so zugehört mitten in der Nacht und denke mir, Thomas, das hast du. Ja? Du kannst nicht schlafen, du bist hoffnungslos, dir machen Sachen, die dir früher so viel Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel mal so eine Mountainbike-Runde an der Isar oder es macht mir keine Freude mehr, du hast die Symptome alle. Und dann habe ich nächsten Tag in der Früh mit meiner Frau, habe ich ihr das vorgespielt, gesagt, schau, das ist doch, also mir geht's doch so. Dann hat sie mich angeschaut und gesagt, Thomas, du, du bist einfach nur nervös. Ja. Und wir haben beide dann gesagt, ja, so der Person so ein Psycho-Scheiß, ja, das hast du sicher nicht. Ja. Und wir haben dann ein Action-Item gemacht. Wir haben gesagt, okay, das ist ein Schlafproblem. Wir kaufen dir jetzt eine neue Matratze. Und haben mal irgendwie ein paar 100 Euro ausgegeben für eine neue Matratze. Weil wir uns damals in die Realität so zurechtgebogen haben, ja, das ist einfach die Matratze, die ist viel zu weich, wir kaufen jetzt eine härtere Matratze. Und dann hat es aber nur noch 3 Monate gedauert, bis dann wirklich der erste Totalabsturz war. Ja, also es hat sich alles angekündigt, nur die Schwierigkeit dabei ist, das zu erkennen und das dann richtig zuzuordnen. Da könnte vielleicht mit der Psyche irgendwas bergab gehen.
Wenn du sagst, dann hat es nicht mehr lange gedauert, dann gab es den ersten Totalabsturz, wie sah der aus?
Ja, der ist dann sehr, sehr abrupt gekommen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe meinen Laptop aufgeklappt und habe versucht, da meine Arbeits-E-Mails aufzumachen. Klicke auf das erste drauf und das öffnet sich und ich lese das E-Mail und da bleibt aber nichts hängen im Kopf. Und ich lese nochmal und dann komisch, ja, vielleicht ist irgendwas mit dem Monitor oder dann habe ich das total naiv das E-Mail ausgedrückt auf Papier und dann das ist natürlich total idiotische Idee bei 150 E-Mails da rein kann ich alles ausdrücken, aber okay, dann sitze ich da und lese das und ich kenne zwar alle Buchstaben und so die Wörter, aber so wie sich die Wörter zu Sätzen zusammenfügen, das hat für mich keinen Sinn mehr ergeben. Also ich hatte das Gehirn ist irgendwie komplett runtergefahren. Ich war zwar total angespannt und nervös. Und da sitzt man dann da und denkt sich, ja, jetzt hast du in Informatik promoviert, aber du kannst nicht mehr lesen. Ja? Ja, konnte nicht mehr lesen. Das war wirklich so von einem auf den anderen Tag. Ich habe nicht mehr sinnerfassend lesen können. Und dann habe ich das natürlich noch mit zwei, drei anderen E-Mails probiert und ist auch nichts gegangen. Und dann habe ich mich zu Hause aufs Sofa gesetzt und habe so im Kopf angefangen, so das kleine Einmaleins. Ja. Aber ich dachte, das ist irgendwas im Kopf jetzt kaputt. Ja. Immer noch sehr naiv und denkend, das ist irgendwas anderes, das ist sicher keine psychische Erkrankung. Und ich bin da einfach bei den einfachsten, ja, beim kleinen Einmaleins hängen geblieben. Das war nicht möglich. Und ich habe dann sind so die ganzen Emotionen rausgekommen aus mir. Dann habe ich dann wirklich sehr bitterlich angefangen zu weinen. Und so habe ich dann auch meine Frau gefunden, als die nach Hause gekommen ist. Und die hat dann gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja? Irgendwas stimmt nicht mit dir.
Und dann wurde dir die Depression bescheinigt von einem Mediziner oder wie ging es weiter?
Ja, erstmal wussten wir nicht, was ist. Mhm. Und meine Frau hat dann hier das Nummer 1 Produkt meines ehemaligen Arbeitgebers, die Google-Suche, bemüht und hat reingeschrieben, kann ich schlafen, schwitzt die ganze Zeit, Konzentrationsstörung, welcher Arzt? Und da ist rausgekommen, Psychiatrie, ja, Psychiater. Und dann hat meine Frau geschaut, wo gibt's irgendwo eine Klinik, wo man hinfahren kann. Und das war so der erste Kontakt überhaupt mit Psychiater, Klinik und so weiter. Und ich weiß noch, wie wenn es gestern war, wir sind da angekommen und man geht das war in München, in der Klinik, man geht da rein, das ist so ein Gebäude von 1900, doppelte Schwingtüre, auf der linken Seite ist die Anmeldung. Ich bekomme da einen Zettel zum Ausfüllen mit drei Dingen, Name, Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum. Und Ich habe das auch nicht hinbekommen. Ja. Das musste auch meine Frau dann übernehmen. Ich war wirklich extrem zerstreut. Und das macht dann natürlich panische Angst, wenn man bekommt ja mit. Mhm. Du kriegst jetzt nicht mal hin, dass du da deine Adresse oder deine Anschrift hinschreibst. Was geht denn da los? Ja, was ist denn da? Was passiert denn da? Und dann hat der Arzt gesagt, ja, Herr Reinbacher, der hat sich das alles angehört. Und der hat gesagt, ja, was Sie haben, ist Depression und ich versuche jetzt, dass ich für sie einen Platz auf der Station oben bekomme. Und ich habe mir gedacht, ich bin aus allen Wolken geflogen, weil ich habe mir gedacht, ja bitte, ich kann nur nicht schlafen und ich habe ein bisschen Konzentrationsstörung, da soll mir doch ein paar Medikamente aufschreiben, die nehme ich jetzt und dann bin ich nächste Woche vielleicht wieder im Büro, da geht es mir wieder besser. Weil, und heute kann ich darüber lachen, ich hatte mal einen kleinen Eingriff am Herzen, das ist schon sehr lange her, also minimalinvasiv. Und da war ich eine Woche im Krankenhaus. Und dann habe ich mir gedacht, ja Moment, ich hätte ein bisschen nicht schlafen können. Das kann nicht länger dauern, wie damals der Eingriff am Herzen. Ja. Aber dass es dann 2 Jahre dauert und dass ich dann ja, über 200 Tage in einer Psychiatrie lande, das hatte ich mir damals nicht vorstellen können, dass das so lange dauern wird. Ja.
Lass uns auf diesen Punkt schauen. Ich meine, tiefer ging es wahrscheinlich in deinem Leben dann nicht mehr zu der Zeit. Der Punkt, sich aber einzugestehen, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich muss wohin gehen. Ist das so der schwerste Schritt?
Ich glaube ja. Von den Leuten, die mir schreiben, nachdem sie das Buch gelesen haben, ist das auch immer eines der Themen, das immer hochkommt. Es hat zu lange gedauert, mir einzugestehen, Hilfe zu holen. Das ist ein Thema, das man immer wieder sieht. Aber ich glaube, das Allerschwierigste ist wirklich diese Akzeptanz der Erkrankung. Also für mich selber akzeptieren, ich bin jetzt psychisch krank, ich brauche jetzt Hilfe. Und ich hatte ja 2 schwere depressive Episoden mit Krankenhausaufenthalt. In der ersten Episode habe ich mir gedacht, ja okay, der Thomas ist jetzt da auf der Station, aber ich mache mein 6-Wochen-Programm und dann bin ich wieder fit. Mhm. Dann wurde ich von der Klinik entlassen, war 5 Monate in sehr intensiver ambulanter Psychotherapie, habe dann wieder versucht zurückzukommen in den Job bei Google. Die haben alles möglich gemacht, um es mir einfacher zu machen. Aber ich habe dann genau 8 Wochen gearbeitet und dann ist die zweite, noch viel schlimmere Episode gekommen, wo ich dann ganz hart von Suizidgedanken geplagt war. Und als ich dann in die Station wieder aufgenommen wurde, das zweite Mal, dann hat es auch noch ein bisschen gedauert, um wirklich zu realisieren, hey Thomas, du bist jetzt da, weil du wirklich Hilfe brauchst und du kommst alleine nicht mehr klar. Aber mir das einzugestehen, zu sagen, es geht so nicht mehr weiter, Ja, du musst dir jetzt helfen lassen und du kannst dich jetzt nicht mehr mit dem Thomas, der der große Manager war, vergleichen, sondern du musst jetzt hier von Tag zu Tag schauen, weil das Erste, als ich da an die Station gekommen bin, war, dass ich genug trinke. Ja, ich habe mich gefreut, wie wahnsinnig, als ich mein erste Mittagessen aufgegessen habe. Da waren alle Körperfunktionen irgendwie waren nach unten gefahren. Ich habe 10 Kilo Gewicht abgenommen, ich habe nicht mehr getrunken, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin aufgrund so einer Nebenwirkung von einem Medikament, wahrscheinlich war das wochenlang, die ersten 2 Wochen nur im Zimmer im Kreis gelaufen. Ich habe keine Auge zugedrückt, bis meine ganzen Gelenke steif wurden. Ich war in einem absoluten Ausnahmezustand und dann wirklich sich einzugestehen. Und das war bei mir notwendig, dass es so eskaliert. Thomas, du bist jetzt da und du musst jetzt das annehmen, dass du krank bist. Das war hart, weil wenn man vorher irgendwie 35 Jahre so funktioniert, in diese eine Richtung, und dann kommt man auf den Punkt, wo gar nichts mehr geht, ja, der einzige Tagesleistung unter großen Anführungszeichen ist jetzt das Mittagessen, ja, und vorher hast du so einen Terminkalender in der Arbeit, dann denkst du dir, was ist jetzt los mit mir? Ja? Also ich, das ist ja nicht mehr der gleiche Mensch. Aber von da, von dem Punkt ganz unten, den ersten Schritt zu machen und sagen, okay, ich schaue jetzt nur nach vorne. Und ich habe damals Tagebuch geschrieben. Ich habe nur Sachen aufgeschrieben, die wieder funktioniert haben. Ich habe nicht aufgeschrieben, wie schlecht es mir heute geht, dass ich wieder nicht geschlafen habe, sondern okay, ich war heute mal wieder duschen. Und das klingt so
banal,
aber es hat Tage gegeben, da war es nicht möglich, dass ich mich aus dem Bett quäle, dass ich überhaupt dusche oder mir die Zähne putzen. Das war denkunmöglich. Ja. Und von dem Punkt wieder aufzustehen, geht, glaube ich, nur, wenn man das wirklich radikal annimmt und sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist und du musst jetzt irgendwie nach vorne gucken. Ja. Solange ich mich immer mit dem Thomas von vorher verglichen habe, habe ich gefühlt auch keinen Schritt gemacht, wo es mir wieder besser gegangen ist, weil man sich da immer nur mit einer Person vergleicht, wo es halt vielleicht doch noch mal Monate oder Jahre dauert oder vielleicht kommt man da gar nicht mehr hin. Ja? Mhm. Aber ohne diese Akzeptanz der Situation, glaube ich, ja, werde ich da nicht mehr rauskommen.
Selbstmordgedanken hast du angesprochen. Ja. Mit wem hast du die geteilt?
Anfangs mit niemandem. Die haben sich dann in meiner zweiten Episode relativ schnell manifestiert. Die waren auch sehr extrem. Wenn ich zum Beispiel in München draußen bei mir spazieren war und ich habe irgendwo ein Baugerüst gesehen, da war in der ganz schlimmen Phase bei mir nur im Kopf, kannst du da raufklettern und ist das hoch genug, dass du da runterspringen könntest. Und das Schlimme ist, die Depression hat zuerst mein Denken, Fühlen, und irgendwann hat die dann auch mein Handeln übernommen. Also ich war echt schon im Kopf so weit, wo ich sage, dieses Nicht-mehr-Dasein, das war für mich der einzige logische Ausweg. Also für mich selber, weil dann das Leid vorbei ist, aber auch für meine Frau, weil ich ja dachte, ich wäre sowieso nicht mehr gesund. Ich bin jetzt eine Last für meine Frau und mein Kind wird es auch besser gehen. Heute sage ich natürlich, hey Thomas, also das Leben ist super schön und wunderbar. Ich habe einen 5-jährigen Sohn und ist echt perfekt, aber damals, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man darüber spricht, Suizidgedanken sind eben ein Symptom der Depression, und die muss man verdammt ernst nehmen. Und ich bin heilfroh, dass mir damals meine Frau nochmal wirklich so, ich habe eine sehr resolute Frau, die mich sehr gedrängt hat, wir gehen jetzt nochmal in die Klinik. Und wir wussten beide, wir dachten ja, das ist vorbei, ja, ich bin wieder in der Arbeit, alles ist vorbei, jetzt geht das ganze Ding wieder los. Du musst wieder in die Klinik und du weißt, mit diesen Suizidgedanken kommst du nicht auf die normale Station, sondern eher auf die geschlossene oder Akutstation. Und ja, ich habe diese Gedanken dann meiner Frau anvertraut, aber beim Arztgespräch zum Beispiel in der Klinik habe ich das verschwiegen. Ja, ich habe das, die Ärztin hat mich 3-4 Mal gefragt. Ja. Mhm. Und meine Frau hat dann da bin ich ihr heute noch dankbar. Die hat dann so einen Zettel gekritzelt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hat mir die erst erklärt oder gebeichtet, dass ich das Buch geschrieben hatte. Einen Zettel gekritzelt, da steht drauf, er lügt, er hat ganz schwere Suizidgedanken und hat das irgendwie der Ärztin unter dem Tisch so rübergeschoben, damit die weiß, was quasi Sache ist. Und da nochmal dieser Abschied auch von meiner Frau. Also 2 Wochen davor war ich auf Business-Trip in Zürich. Schönes Hotel. So, dann 2 Wochen später checkst du ein in die geschlossene Psychiatrie, da musst du deinen Gürtel abgeben, dein Handyladegerät, damit du dir nichts antust. Mhm. Das ist ja auch alles wichtig und richtig. Aber das emotional zu verarbeiten, und da steht meine Frau draußen in dieser doppelten Schleuse, wir sehen uns und wir sind vielleicht nur 4 Meter entfernt, aber es fühlt sich innen an, wie wenn wir 400 Kilometer entfernt werden. Und wir sind, und ist dann beiden die Tränen runtergelaufen, weil wir nicht wussten, wie es jetzt weitergeht. Ja, und ob ich da nochmal rauskomme. Ja, und,
aber wie hat man dir denn geholfen dann letztendlich?
Also wie man mir geholfen hat, war erstens mal, dass da jemand auf mich aufgepasst hat in dieser ganz schlimmen Phase mit den ganz dunklen Gedanken. Weil ich glaube, zu Hause, meine Frau hätte nicht auf mich aufpassen können. Ja, das wäre nicht mehr lange gut gegangen. Und dann, wie mir dann geholfen wurde in der Klinik, ist ja so, gibt es wahrscheinlich 3 Dinge, die mir wirklich geholfen haben. Erstens mal die Zeit, die man hatte.
Über 200 Tage warst du in der
Psychiatrie? Insgesamt dann, ja, genau.
In der Psychiatrie.
Aber man kann sich ja so einen Klinikaufenthalt auch ein bisschen vorstellen, wie wenn es so, man ist unter einer Käseglocke. Es ist ja das Leben draußen, ist ein bisschen abgeschirmt von einem. Man muss sich nur auf sich selber konzentrieren. Man muss auch nichts zum Essen machen. Man hat keinen Einkauf zu erledigen. Das heißt, das Leben wird entschleunigt. Die Zeit, die da vergeht, wo man sich komplett rausnimmt aus dem Leben, da müssen natürlich die Angehörigen mitspielen. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 war wahrscheinlich, dass ich medikamentös so stabilisiert wurde, dass ich überhaupt wieder therapiefähig bin. Mhm. Weil viele Menschen, die dann, wo das so eskaliert und in der Psychiatrie aufschlagen, in meinem Aufnahmeprotokoll steht, Herr Reinbacher kann sich nicht artikulieren. Aber ich habe gar nicht richtig sprechen können. Ich konnte nicht dem Arzt erklären, was Sache ist. Wie kann ich da Psychotherapie machen und meine Probleme angehen von den letzten 15 Jahren? Es geht nicht. Das heißt, du musst teilweise mit Medikamenten oder teilweise auch die Zeit so weit stabilisiert sind, dass man überhaupt therapeutisch fähig wird, dass man sich jemand anvertraut und die Themen aufarbeitet. Und das Dritte, was ich in der Klinik sehr zu schätzen gelernt habe, war diese vielen Optionen, die man sieht, weil wie man eine Depression behandelt, ist ja jetzt nicht so, es gibt den Plan für diese Person, sondern es gibt Angebote, viele Angebote in der Klinik. Das geht von Muskelrelaxation bis zu Musiktherapie oder Qigong. Und dann habe ich mir gedacht, dass natürlich als Techniker, wo bin ich denn da jetzt? Also es ist für nur Esoterik-Sachen. Ich brauche eigentlich hier den Plan, was ich jetzt machen muss, damit ich da wieder rauskomme. Aber das musste ich erst lernen, dass man die Sachen alle ausprobieren muss und schauen, welche von den vielen Angeboten, die es gibt, hilft mir. Welche kann ich für mich mitnehmen und damit ich da wieder irgendwas finde, was mich stabilisiert. Ja.
Das war so. Was war's? Also die hat sogar auch, hast du im Vorgespräch gesagt, eine Radtour geholfen, die sich mehr oder weniger zufällig ergeben hat.
Ja, genau. Es sind also Dinge, die mir geholfen haben, klingen heute vielleicht banal, aber damals in einer Phase, wo ich nur im Zimmer rumgelaufen bin, wo ich mich nicht auf irgendwas konzentrieren konnte, hat mir geholfen, dass ich immer den gleichen Formel 1 Grand Prix von Österreich von 2018 oder so, immer den gleichen Grand Prix ansehe. Das hat mich beruhigt. Alles andere hat mich nicht beruhigt, weil ich wusste genau, wer wann ausscheidet. Da gab es keine Unbekannten mehr. Ja? Und ich habe das weil im Buch habe ich auch die anderen Zimmerkollegen von mir anonym skizziert, deren Geschichte. Und es gibt viele Leute, die dann, da war jemand dabei, der immer The Big Bang Theory, die gleiche Serie,
die gleiche Folge.
Zum Einschaffen, immer die gleiche Folge. Weil das die Leute in dieser extremen Phase doch irgendwie runterholt. Ja? Und dann andere Sachen, wie zum Beispiel Mandalas ausmalen. Das klingt natürlich jetzt wie so ein, wieder der promovierte Informatiker oder der Herr Manager sitzt jetzt da in der Klinik und malt Mandalas aus. Ich habe noch einen sehr schönen, finde ich, meine Frau nicht, aber sehr gut gelungenen Elefanten, den ich da ausgemalt habe. Der hängt bei mir im Kühlschrank. Aber also diese ganzen Basics, so die Auge-Hand-Koordination, funktioniert da ja auch nicht. Oder auch einfach diesen, du hast eine Stunde Zeit in dieser Therapie und dann hast du halt diesen Elefanten ausgemalt und der ist fertig. Und das sind so kleine Dinge, die einen wieder ein bisschen minimal Selbstvertrauen bringen. Ich kann wieder was, weil das große Problem bei der Depression ist ja diese, die Krankheit der Losigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der Schlaflosigkeit. Ich traue mir nichts zu. Und wenn ich so kleine Mini-Projekte, das kann anfangen von ich male ein Bild aus oder ich bastel irgendwas in meiner Ergotherapie, gibt es ja auch sehr viele andere Therapiesachen, dass man sich da ein bisschen wieder das Selbstvertrauen zurechtdrückt. Aber es gibt jetzt nicht die eine Sache, die mir geholfen hat, sondern es ist die Kombination von vielen Dingen. Und ich habe halt für mich entdeckt, dass mir extrem viel Kraft gibt, wenn ich, und das mache ich heute noch, wenn ich in der Früh aufstehe, dass ich mal erstmal eine halbe Stunde rausgehe. Ich bin einfach die erste halbe Stunde vom Tag draußen im Park, laufe da rum, auch wenn es regnet, ohne Handy. Und da würde man gar nicht glauben, wie schön die Vögel und wie laut die Vögel singen mitten in München im Park. Ja? Und man wird dann sehr feinfühlig, wenn man das immer wieder macht. Und wenn man das auch macht an Tagen, wo man denkt, mir geht's doch jetzt eh gut, warum mache ich das überhaupt noch? Aber wenn man das durchgängig macht, wird man sehr feinfühlig und man entdeckt viele Sachen, die man vielleicht nicht entdeckt. Und das sind so Dinge, die ich immer noch mache aus der Klinik. Also dieses Rausgehen und erstmal die ersten halbe Stunde nur für mich. Da schlaft mein Kind noch, meine Frau noch, die habe ich nur für mich und da komme ich wirklich runter.
Da sind wir ja schon dann wirklich beim Neustart wieder, ja. Bei dem, wenn es aus dem Tal wieder nach oben geht. Wie bezeichnest du diese Phase dann eigentlich in deinem Leben jetzt so rückblickend? Ist das ein neues Leben oder eine Phase eine neue Phase im Leben oder ist das ein ganz neues Leben, was du gestartet hast?
Ich glaube, das ist schon ein neues Leben. Ja. Ich rede ja auch oft vom Leben 2.0. Mhm. Weil ich bin heute super dankbar, dass ich da aus diesem, ich habe vorher geschildert, wie es mir da gegangen ist, in welchem Zustand ich war, dass ich aus so einem dunklen Loch nochmal rausgekommen bin, dass sich da nochmal so was Gutes entwickelt hat. Weil ich, das hätte ich damals nie für möglich gehalten, dass ich heute mal hier sitze und darüber sprechen kann. Weil in der Depression ist so, man sieht nur den negativen Aspekt und man glaubt, man kommt da nie wieder raus. Ja. So, warum ist es Leben 2.0? Weil ich sehr viele Dinge geändert habe. Mein großes Glück ist, dass das Buch, was ich gemacht habe, sich so gut entwickelt hat, dass ich dann irgendwann den Job bei Google gekündigt habe und habe gesagt, ich konzentriere mich jetzt 2, 3, 4 Jahre, solange es mir halt ein Bedürfnis ist, wirklich drauf, dass ich diese Message nach draußen bringe, dass ich drüber rede, über die psychische Erkrankung und auch das Gesundwerden. Weil ich glaube, dass da immer noch viel zu wenig drüber gesprochen wird, gerade bei uns Männern.
Weil wir immer so stark und großartig sein müssen und da passt eine Depression nicht?
Ich glaube schon. Ich war ja in verschiedensten Stationen und in der Akutstation, wo es wirklich eskaliert, da habe ich fast nur Männer getroffen. Ja? In den Stationen, wo es den Leuten schon ein bisschen besser geht, habe ich einen Überhang von Frauen wahrgenommen. Und ich glaube, die Frauen machen das besser, weil sich die vielleicht eher helfen lassen und weil die vielleicht auch mehr über Gefühle reden. Ich habe mein ganzes Leben lang nie über Gefühle geredet. Ja, wenn man dann in die erste Therapiestunde kommt und dann will da jemand sehr unstrukturiert über Gefühle reden. Und ich denke, das ist ja erstens totale Zeitverschwendung, weil total unstrukturiert und zweitens Gefühle. Was, ich will einfach nur den... Ich will einfach nur diesen Punkteplan haben, dass es mir gut geht. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo wir generell als Gesellschaft noch was bewegen können. Wir müssen einfach darüber sprechen. Und wenn wir uns die Zahlen ansehen, ich glaube, die WHO sagt, jeder zweite Mensch hat einmal im Leben eine behandlungsbedürftige psychische Krise. Da zählen Ängste, Süchte, Depressionen und so dazu. Dann ist für viele Leute nicht die Frage, ob das mal passiert, sondern eine Frage, wann das mal passiert und wie man damit umgeht.
Was hat das mit deinem Umfeld, also deine Depression mit deinem Umfeld, Freunde, vertraute Menschen, deine Familie gemacht? Weil das ist ja nicht unwesentlich.
Nee. Ich fange mal mit der Beziehung von meiner Frau und mir an, weil wahrscheinlich das der engste Band ist, der da sehr, sehr, sehr drunter auch leiden musste. Ich hatte mit meiner Frau immer schon ein sehr liebevolles Verhältnis. Und das Gefährliche bei der Depression ist ja, die Person sieht genau gleich aus wie früher, denkt aber anders und ist vielleicht von anderen Motiven gesteuert, wie wenn der gesund ist. Und das hat zu extrem vielen Konflikten geführt zwischen mir und meiner Frau. Und meine Frau hat wahrscheinlich auch lange Zeit nicht wirklich die Schwere der Erkrankung erkannt, sondern erst bei der zweiten Episode, wenn man sie heute fragt, sagt sie, ja, bei der zweiten Episode, wo du dann so gezittert hast mit den Füßen oder ich hatte dann auch so in der Armbeuge so ein komisches Zittern und meine Mundwinkel sind runtergehangen. Diese äußerlich sichtbaren Sachen, die haben dann alle Alarmglocken geläutet bei meiner Frau und ich war dann teilweise sogar froh, dass ich diese äußeren Marker gehabt hat, die sie bemerkt hat, damit sie wirklich sieht, okay,
das ist, nicht
das ist jetzt spitz
typ.
Auf Knopf, da ist jetzt wirklich was kaputt, weil das, ich sehe genau gleich aus, aber ich denke und rede anders und das ist für eine Beziehung sehr schwierig, auch wenn man dann ein kleines Kind zu erziehen hat. Und uns hätte es da in dieser Phase fast als Familie zerrissen. Aber ich glaube, was meine Frau dann gut gemacht hat, ist, sie ist nicht in dieses, was viele Angehörige wahrscheinlich machen, in dieses, ich muss ständig jetzt für Thomas da sein, ich muss mich ständig um ihn kümmern. Das hat sie besser gemacht, indem sie Zeit für sich selber rausgenommen hat und gesagt hat, ich muss jetzt für mich selbst was machen, weil sonst gehe ich unter. Weil das Problem ist ja immer, das ist jetzt nichts, was 2 Wochen dauert. Ja, bei mir hat es 2 Jahre gedauert, bis mir halbwegs wieder gut gegangen ist. Und wenn du dann diesen Sprint immer möchtest, dann sage ich, ich übernehme jetzt alles. Dann ist nur Frage der Zeit, bis die Angehörigen auch dann, das Angehörigen-Burnout ist ja auch ein Thema. Und das hat meine Frau wahrscheinlich gut hinbekommen, obwohl das für sie auch eine sehr schwere Zeit war, weil die hatte dann auf einmal, wie zahlen wir überhaupt jetzt unsere Hypothek zurück, weil der Thomas ist jetzt nur im Krankenhaus schon für so viele Tage. Was mache ich mit meinem eigenen Job? Die hatte ein eigenes Unternehmen, das hat sie dann liquidiert, damit sie mehr Zeit hat, um die Familie zusammenzuhalten. Sie hatte das kleine Kind und so weiter und so fort. Das alle Probleme, die vorher auf 2 Schultern gelagert waren, waren auf einer. Und sie ist einfach die Einzige in der Familie gewesen, die noch unter Anführungszeichen klar denken konnte. Ja. Und ich habe höchsten Respekt vor allen Angehörigen da draußen, die Menschen begleiten, die psychisch erkrankt sind, weil ich finde, die bekommen sehr wenig Aufmerksamkeit. Ja.
Hat sich dein Freundeskreis im Laufe dieser Phasen verändert? Sind Leute von dir weggetreten? Sind neue dazugekommen?
Ja, ich glaube, es unterscheidet sich dann schon so, wer sind wirklich die Freunde, auf die man wirklich zählen kann und wer sind so die Bekanntschaften, die vielleicht mit einem nur im Freundeskreis sind, weil die vielleicht irgendwas von dir brauchen oder wollen oder weil du halt dieser große, tolle hier Manager bist. Was ich bemerkt habe, ist, Freunde, die selber schon mal jemand begleitet haben mit ähnlichen Problemen, waren da total verständnisvoll und haben mich da auch total unterstützt. Und andere Freunde, die ich hatte, die mit sowas noch überhaupt kein Thema hatten, die hat es dann erst wirklich berührt, als die das Buch gelesen haben, die ganze Geschichte, und gesagt, was, das ist da alles passiert? Ja? Weil ich habe es ja sehr gut auch versteckt vor den Leuten. Mhm. Ich habe zwar dann oft bei Nachrichten oder Anrufen nicht mehr zurückgeschrieben. Es ist ja auch immer verbunden, sozialer Rückzug. Man will ja nicht mehr rausgehen, man will sich ja nicht mehr zeigen, man macht ja nichts mehr. Und ich habe mich dann zurückgezogen und habe dann gesagt, ja, ich bin von der Arbeit so eingespannt und so weiter. Aber in Realität war ich in der Klinik. Ja. Als die dann das Buch gelesen haben und die ganze Geschichte erfahren haben, haben die dann gesagt, warum hast du denn nicht vorher irgendwas gesagt? Ja, wir hätten dir das so gern geholfen. Und das war wahrscheinlich meine Hohlschuld eigentlich, ich hätte es auch einfordern können. Das wäre für alle okay gewesen, aber da ist halt doch noch ein bisschen so die Scham gewesen, ja, sich da die Blöße zu geben. Ja. Und ich habe in der Klinik und in Therapie auch viele Leute kennengelernt und man wird da wirklich demütig, ja, wenn man die Schicksale der anderen Patienten auch mitbekommt, weil dann nicht nur oft die Krankheit da ist, sondern gehen dann vielleicht auch Beziehungen kaputt, da gibt es finanzielle Sorgen und so weiter. Bis hin zu gibt es dann Menschen, die wirklich nicht nur verarmen, sondern auch vereinsamen, ja, weil sich dann niemand, weil sich da viele Leute von denen absondern. Ich habe da echt ganz schwere Schicksale kennengelernt. Ich bin sehr demütig geworden und sehr dankbar für das, was ich habe, dass meine Familie das einmal ausgehalten hat und B, dass ich weiß, sollte sowas nochmal passieren, ich habe ein Umfeld, wo man das zumindest versucht zu verstehen. Ja? Das, zu verstehen, was da los ist, ist ohnehin sehr schwierig.
Dass du jetzt hier heute so offen davon erzählst, du das Buch Nach Grau kommt Himmelblau geschrieben hast, ist das Teil der Verarbeitung des Ganzen für dich? Ist das eine Art Therapie im Alltag?
Ja, ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben in der Klinik, mhm, und habe dann gemerkt, das tut mir richtig gut, wenn ich das irgendwie rauslasse und aufschreibe. Und die Idee, die ich hatte, war, ich tippe das ab, speichere das auf meinem Computer und wenn mein Kleiner, wenn der mal so alt ist, dass der lesen kann, das versteht, der nickt, dann kann der das mit 15, 16 oder irgendwann aufmachen und kann es besser machen als der Papa. Und irgendwie bin ich aber dann zu übergangen, ich habe das ganze Dokument online gestellt ins Internet und habe gesagt, jeder, der da kommentiert, da mache ich eine Spende für die Depressionshilfe. Und ich dachte, ja, für 5 Euro Spende macht doch niemand etwas im Internet heutzutage. Und da sind so viele Kommentare auf dieses Manuskript reinkommen, dass das die Lektorin komplett wahnsinnig gemacht hat. Aber ich habe gesehen, das interessiert die Leute. Aber ich dachte immer, das ist nur meine Geschichte und die ist sehr individuell. Das stimmt auch, aber in den, wie sich die Menschen da drinnen fühlen, mit welchen Problemen die kämpfen, welche Dinge die ausprobiert haben, da gibt es sehr viele Parallelen in der Geschichte. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich ein richtiges Buch draus gemacht habe. Und ja, das war auf alle Fälle eine Therapie für mich, weil das ist jetzt abgeschlossen, so ein Buchdeckel. Vorne und hinten, da kann man zumachen, also Anfang und Ende. Und als das dann fertig war und ich hatte das erste Mal in der Hand, habe ich mir gedacht, ja Thomas, jetzt kannst du vielleicht mit dem Thema ein bisschen abschließen. Und es hat einen positiven Nebeneffekt. Jedes Mal, wenn du dann irgendwo hingehst oder auf so eine Familienfeier, dann sagst du, ja, erzähl mal, wie das war. Dann sage ich, hier, einfach lesen.
Ich hab's mitgebracht.
Ich kann es nicht nochmal erzählen. Ich habe schon 1000 Mal erzählt. Ja.
Auf deinem Buch bist du mit Dr. Thomas Reinbacher geführt. Bei dem Thema könnte man natürlich schnell dich irgendwie als Mediziner einordnen, der du eben nicht bist. Ist es vielleicht besonders hilfreich, dass du ziemlich unmedizinisch deine Geschichte erzählst?
Ich glaube schon. Also ich bin kein Mediziner, obwohl ich sehr viele Rezepte für Medikamente verschreiben könnte, nach den Zuschriften von den Lesern und Leserinnen. Und ich glaube, das ist auch gut, weil das ist dann kein Fachbuch, sondern etwas von jemand, der von einer psychischen Erkrankung sehr weit weg war, so wie ich. Ich bin Techniker, Naturwissenschaftler. Ich habe von Psyche keine Ahnung. Für mich war für lange Zeit Gesundheit immer nur körperliche Gesundheit. Und dass diese mentale Seite gibt, die habe ich erst in den letzten 3, 4 Jahren entdeckt. Und ich glaube, das hat mir geholfen, auch sich da wirklich so zu öffnen und auch sehr unkonventionell Sachen zu dokumentieren. Ich habe ja die ganzen Dinge, die ich ausprobiert habe in der Klinik, irgendwie in so einer Tabellenform aufgeschrieben mit das von dieser Therapie, von der Musiktherapie erwarte ich mir in Herzchen.
Es waren Herzchen und kleine Kackhäufchen.
Ja, genau. Zum Beispiel, wenn da von der Musiktherapie, wenn da Erwartung ist, 3 Kackhaufen, dann habe ich mir vorher gedacht, oh mein Gott, Musiktherapie ist auf diesem Stundenplan in der Klinik, das kann ja nichts sein. Ja, aber wie soll mir das helfen? Und dann ist dann vielleicht beim Ergebnis ein Herzchen, hat es mir doch was geholfen. Und ich glaube, das Wichtige ist, auch wenn es einem psychisch so schlecht geht, man muss die Dinge ausprobieren, weil es gibt dann auch so eine zusammenfassende Tabelle, die sagt, bei 25 Sachen auf dem Stundenplan, die ich da hatte, habe ich mir von vornherein gedacht, das ist der komplette Mumpitz, das funktioniert sowieso nie. Warum soll ich da hingehen? Aber von den 25 haben mir 17 doch irgendwas gegeben. Und man muss sich gegen diese Lähmung, die eine Depression auflegt, insofern wehren, indem man Dinge ausprobiert und nicht von vornherein sich leiten lässt und sagt, nee, das funktioniert bei mir eh nicht. Wenn du mir jetzt vor 3 Jahren gesagt hast, wo ich da in meiner Karriere war, ja Thomas, jetzt machen wir mal Yoga oder so. Das ist, Yoga, ich habe keine Zeit. Ja. Ich hätte damals bei Google, hätte ich immer Yoga machen können, ja, mit Trainer im Office und so weiter. Aber ich hatte einfach keine Zeit für das Yoga. Wann soll ich das machen? Heute weiß ich natürlich, ja, wenn man das auf einen langen Zeithorizont machen möchte, dann muss man auch diese Pausen einlegen, muss man dann wäre es vielleicht gut, ja, so Routinen zu haben. Aber damals.
Ja. Jetzt gehst du mit deiner Geschichte auch an Schulen, wo ich mich gefragt habe, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die du da ansprichst, ist das überhaupt so, dass das richtige Publikum dafür, für Burnout, Depression? Müsstest du nicht eher ins berufstätigen Alter gehen?
Das stimmt, ja. Immer wenn ich auf einer Lesereise dann so Fragen und Antworten habe, dann kommt immer das Thema, ja, aber das sind ja diese bösen Konzerne oder die Politik oder das System und deswegen haben wir so viele Leute mit Burnout oder Depression. Das mag stimmen, aber ich denke, wir müssen auch anfangen, dass wir uns selber um die mentale Gesundheit kümmern, weil wenn ich selber nicht auf mich achte und den Laptop zuklappe und nach Hause gehe und mit meiner Familie was mache oder mit dem Mountainbike eine Runde fahre, niemand anders wird sich um die mentale Gesundheit kümmern, weil ja niemand von außen reinsieht, wie es dir wirklich geht. Das ist ja das Schwierige. Ich sehe, wenn du ein gebrochenes Bein hast, sag ich, ja klar, du kannst jetzt nicht mitkommen auf den Firmenausflug, aber wenn du eine gebrochene Seele hast, dann sagt die, ja, kommst du doch mit, oder? Da hier, machen wir doch. Und deswegen glaube ich, wir müssen die jungen Leute ermutigen, dass sie nicht nur gut intergehen und dividieren können, sondern dass sie auch wissen, hoppla, es gibt sowas wie mentale Gesundheit, es gibt da bestimmtes Budget und Energie, das ich habe und das muss ich mir einteilen und da muss ich mich auch drum kümmern und ich muss das einfordern. Ich glaube, junge Menschen heutzutage, die können das schon besser als meine Generation, aber ich merke auch, wenn ich in den Schulen bin, es ist für mich total schwierig, so einen Termin zu bekommen, ja, weil die alle fürs Abi lernen. Ja. Also ich will nur eine halbe Stunde haben oder eine Stunde, ich erzähle meine Geschichte und das hilft ihnen vielleicht später mal, wenn sie mal vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind, da die richtige Entscheidung zu machen und sagen, okay, ich muss jetzt nicht den Kopf runter und noch mehr machen, sondern ich mache jetzt genau das Kontraintuitive, sondern ich mache jetzt 2 Tage Urlaub, ja, und dann mache ich weiter. Aber das ist oft nicht möglich, weil das Schulsystem so rigide ist und man, da kommt es immer auf die Lehrkraft drauf an, ob man mich da reinschmuggeln kann, ja, bei der Schuldirektion vorbei. Ja.
Aber dann hast du jetzt die Chance, vielleicht so ein paar hilfreiche Tipps zu geben mit deinen gesammelten Erfahrungen. Gibt es da so, sagen wir mal, die 3, 4, 5 wertvollen Ratgeber fürs Leben, um eine Depression zu vermeiden, um vielleicht mal, wenn man in einem Tief steckt, da wieder rauszukommen? Was kannst du uns damit an die Hand geben?
Das ist natürlich schwierig runterzubrechen, weil es sehr subjektiv ist. Aber ich, so Dinge, die ich vielleicht für mich selber entdeckt habe, in so Schlagwörtern. Weniger scrollen, aber mehr tippen. Punkt 1. Das wäre für mich, wer das noch nicht gemacht hat, sich so Timer zu stellen für Social Media. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen das nicht haben, dass ich am Tag 15, 20 Minuten mir Zeit gebe, meinen Medienkonsum da zu machen und dann aber bewusst so eine Erinnerung bekomme, du Thomas, du hängst jetzt schon eine halbe Stunde da drinnen und schaust dir das 40. Katzenvideo an, vielleicht gibt's auch was anderes. Und mit weniger scrollen, mehr tippen, fände ich, was ich gut finde, ist tippen, also mit Leuten in Kontakt kommen, ja, Nachrichten schreiben, sich was ausmachen, wie geht's denn eigentlich, so richtige Gespräche, ob das jetzt digital oder analog ist, glaube ich, nicht so wichtig, aber in den Verbund wiederkommen mit anderen Menschen. Das zweite wäre mehr Bauchentscheidungen, weniger Kopfentscheidungen. Damals, und das war meine große Lehre, als ich wieder zurückgekommen bin in den Job zu Google nach meiner ersten schweren depressiven Phase, hat mein Bauch geschrien, Thomas, das geht nicht. Du bist noch nicht bereit. Das funktioniert nicht. Und mein Kopf hat gesagt, das muss aber jetzt funktionieren, weil du warst 8 Monate raus. Das muss jetzt weitergehen. Und das ist mit totalem Anlauf gegen die Wand gefahren. Also ich denke, oft haben wir schon eine gute Intuition, auf die man mehr hören sollten. Und das Dritte ist, sich klar werden im Leben, was wirklich wichtig ist und was sind so die Kapitelüberschriften in meinem Leben, in der Biografie, ja, und was sind vielleicht nur Fußnoten. Und da gibt es eine Übung, die Therapeutin mit mir gemacht hat, sehr typische Therapeutenübung, ohne das jetzt schlecht zu heißen, aber so ein Zettel, der schon 100-mal kopiert wurde, da stehen 100 Werte drauf, die man im Leben haben kann. Und die hat gesagt, so, Herr Reinbacher, Sie streichen jetzt so lange weg, bis da 5 übrig bleiben, die ihnen wirklich wichtig sind. Und am Anfang so die ersten 50 gehen schnell weg, aber dann sich wirklich konzentrieren auf 5 Dinge, die einem wirklich wichtig sind im Leben. Da muss man viel Nein sagen zu anderen. Das war sehr schwer, aber das hat mir dann eröffnet zu sehen, am Anfang vor der Depression waren das Karriere, was Großes erreichen, irgendwie auch sowas wie Kompetenz. Ja. Und das war aber auch der Grund, dieses Wertesystem, warum ich da dann nicht gut auf mich selbst oder auf meine Familie aufgepasst habe. Und dann haben wir diese Übung nochmal gemacht und da sind dann so Dinge rausgekommen wie Tüfteln. Ja. Ich bin so ein Tüftler, ich bastel gerne irgendwas, ich mache was mit den Händen gerne. Oder so Wissen weitergeben, was ich jetzt mit dem mit der ganzen Öffentlichkeitsarbeit mache. Oder mir ist total wichtig, dass ich meinen Sohn beim Aufwachsen zusehe. Also Papa sein ist sehr wichtig für mich. Und also nicht nur tippen statt scrollen und Bauch statt Kopf, sondern auch wirklich wissen, nicht nur leben, sondern bewusst erleben und wissen, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig. Wenn mir jetzt, mir kann nicht gleich wichtig sein, super viel Karriere machen und ein guter Papa sein. Das wird sich nicht in Einklang bringen lassen. Und das war so eine Übung, die mir wirklich geholfen hat. Und da gibt es neben dem Buch auch noch ein Kartenspiel. Das habe ich dann mit meiner Therapeutin gemeinsam, also wir haben diesen 100-fach kopierten Zettel dann ein bisschen schöner gestaltet in Karten mit Panda-Bären. Und die sind jetzt aktuell der Renner dort bei den Therapeuten, weil das wirklich eine Übung ist, die ich jedem empfehlen würde, wo man sagt, was ist dir wirklich wichtig im Leben und was ist nicht wichtig, weil du dann lernst, Nein zu sagen.
Ja. Und du hast ja eben auch schon deutlich gemacht mit der halben Stunde morgens, die du dir alleine nimmst. Das sind Dinge, die du in deinem Leben dann auch verändert hast. Ist es noch irgendwas über Sport, gesündere Ernährung, Meditation, irgendwie sowas, die eine Rolle spielen bei dir mittlerweile? Du hast ja eben schon gesagt, früher hast du das als Quatsch abgetan, teilweise. Ja. Jetzt hat es ja eine andere Bedeutung wahrscheinlich.
Ja, ich habe mir neben denen diese regelmäßige Strukturen zu suchen, in der Früh immer rausgehen, egal bei welchem Wetter, habe ich mir auch versucht, so einen Gegenpol zu basteln mit Hobbys, wo man sehr kreativ auch mal nichts tun kann. Ja. Ich habe angefangen, so diese ferngesteuerte Autos gibt's, ja. Da gibt's auch Bausätze, die man zusammenbauen kann und so weiter. Das ist so ein bisschen jetzt eines der Hobbys geworden von mir. Und da sitzt man halt auch oft dort und fährt man eine Runde, dann ist wieder irgendwas kaputt, muss man wieder schrauben. Und einfach dieses, ich sitze da jetzt mal da und schraube jetzt eine Stunde nur an dem Ding herum, was ich damals wahrscheinlich empfunden hätte, also da hättest du ja jetzt irgendwie schon Essen vorkochen können für deinen Kleinen oder habe ich jetzt alle meine E-Mails gecheckt, ja, habe ich das überhaupt gemacht? Einfach sich auch erlauben, diese Zeit zu haben, wo der Geist ein bisschen wandern kann, wo man nicht in diesem Korsett eingespannt ist. Das habe ich auch gelernt und das war ein langer Prozess, weil ich natürlich so viele Jahre konditioniert war auf Effizienz und dieses Loslassen, dieses kreative Nichtstun. Und da gibt es auch ganz interessante Studien, dass so Teams, die so auf 80% von der Kapazität laufen, statt 120%, die sind im langen Verlauf viel kreativer, viel effizienter, weil die ein bisschen Luft haben zum Atmen, also diesem Kopf auch mal diese Zeit zu geben zum Auslüften und es nicht nur einmal im Urlaub im Sommer, sondern so kleine Dinge einbauen. Ich glaube, das ist so eines der großen Geheimnisse, die ich gelernt habe. Und ansonsten ist sehr viel auch sensitiver werden und dann auch, ich glaube, viele Leute wollen ja glücklich sein. Jeder möchte glücklich sein. Aber ich glaube, glücklich sein und bedeutet halt nicht, dass man die ganze Zeit happy, happy rumläuft und alles wunderbar ist und diese ganze Instagram-Welt, sondern ich glaube, das Glück zu finden, meine ich, es heißt jetzt auch mit Emotionen, die vielleicht nicht so gut sind, negativen Emotionen, mit denen wirklich gut umgehen zu lernen und vielleicht sensitiver zu werden und da früh genug gegenzusteuern und Tools und Werkzeuge haben, damit man die angehen kann, damit man es vielleicht nicht so eskalieren lässt, damit es ein Problem wird. Ja? Also früh gegensteuern. Nicht runterschlucken, sondern vielleicht mal genau hinhören. Okay, ja, woher kommt denn das jetzt eigentlich? Ja? Oder dieses Hamsterrad, wo ich da jetzt laufe, ist das überhaupt, also wie bin ich da hingekommen? Mhm. Das war bei mir so die Frage. Ja, jetzt hast du den neuen Job und aber eigentlich warst du ja davor, du warst ja total zufrieden. Das war ja eigentlich ein total toller Job, super Team. Warum hast, warum bist du da überhaupt gewechselt? Warum? Ja, und ich glaube, das zu erkennen, ist dann wirklich Glück, ja, im Leben.
Was ich mich frage, bist du komplett geheilt? Oder ist das, bist du im Moment einfach gesund und dich könnte aber irgendwas wieder triggern, dass das Ganze wieder von vorne losgeht?
Nee, ich glaube, ich bin in dem Moment gesund, ja. Aber das heißt nicht, dass nicht mal so eine Phase wiederkommt. Wenn man sich die Statistiken ansieht, dann sieht man, wenn man mehrere Episoden hintereinander gehabt hat, dass man anfälliger wird für neue Episoden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ich sitze jeden Tag zu Hause, wo es mir gut geht und denke nach, oh mein Gott, jetzt Thomas, jetzt das wird wieder mal so schlecht wie damals. Ja? Du musst vielleicht noch ein Buch schreiben. Mhm. Ja? Nach Himmelblau kommt jetzt wieder Grau oder so, ja. 2.0. Oder du kannst sagen, okay, die Zeit, wo es dir jetzt gut geht, vielleicht versuchst du die bewusster zu genießen und einfach das Leben bewusster wahrzunehmen als früher, wo es vielleicht nur so vorbeigeflogen ist. Und ich bin eher in diesem zweiten Lager, die Tage genießen, die gut sind. Und was in der Zukunft kommt, kann ich jetzt eh nicht beeinflussen. Ich habe eine sehr gute Freundin von mir, die hatte schon 6 schwere Episoden, immer mit Klinikaufenthalt, die ist noch 5 Jahre jünger als ich. Die sitzt auch nicht zu Hause, wenn es ihr jetzt gut geht und macht sich Sorgen über die 7. Episode, sondern die versucht hat, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das ist die einzige realistische Option, die wir haben. Ja.
Hast du heute deutlich weniger Sorgen und Ängste als früher also?
Ja, weil diese Geschichte alles in Perspektive gesetzt hat. Ich habe einfach herausgefunden, Gesundheit, Familie, Arbeit, genau in der Reihenfolge. Und nicht anders. Und solange du gesund bist und dir gut geht, solange die Familie halbwegs in Ordnung ist, wird sich alles andere ergeben. Ja? Aber dir hilft halt nichts, wenn die Arbeit funktioniert, aber dafür die Gesundheit nicht da ist und das familiäre Umfeld nicht. Das kannst du nicht mehr reparieren. Und ich hoffe, dass mir das eine Lehre groß genug wäre, dass ich das in 10 Jahren immer noch weiß. Ja, aber da muss ich halt ins Buch reinsehen und nochmal diese Geschichte lesen. Weil der Mensch ist ja lustig, weil man vergisst die Sachen wieder. Ja, man verdrängt die Dinge ja wieder. Mhm. Heute jetzt habe ich mit dir über diese ganz dunkle Zeit gesprochen von mir. Da denke ich mir dann schon, ist das wirklich so passiert? Ja. Ja, das war wirklich so. Und ich glaube, die große Kunst ist halt in 5 Jahren sich noch daran zu erinnern, Thomas, du musst auch auf deine mentale Gesundheit wirklich gut Acht geben, damit es halt nicht nochmal zu so einer Ausreißer kommt.
Was hast du heute noch für Ängste?
Boah, also ich sag mal, ich fange mal so an. Ich hatte in der schlimmsten Phase hatte ich unendlich viele Ängste. Das kennen wahrscheinlich viele Leute, die selber damit zu tun haben. Ich konnte zum Beispiel keine Briefe mehr aufmachen. Ich bin vom Brief gesessen und habe mir den Brief nicht aufmachen getraut, weil ich mir gedacht habe, oh, da ist jetzt irgendwas, da ist die Kündigung drinnen. Was total abstrus war. Ja? So. Ich habe wegen allem Angst zu, ich habe jetzt sehr wenig Angst. Mhm. Die Angst, die ich jetzt so ein bisschen habe, ist, wie kriege ich dieses ganze Thema mit mentaler Gesundheit und umgemünzt, dass ich das meinem Sohn weitergeben kann. Ja? Was würde ich jetzt meinem Sohn, was würde ich den Grundschülern, die da draußen sind, was würde ich denen mitgeben, damit die besser auf sich aufpassen? Weil natürlich eine Konstante ist, die Welt dreht sich immer schneller. Es gibt so dieses Sprichwort, the pace of change will never be that slow again. Also die Rate der Veränderung wird niemals mehr so langsam sein wie jetzt. Und das glaube ich auch. Die Welt dreht sich immer schneller. Und wie statten wir jetzt die jungen Menschen aus, wie zum Beispiel meinen Kleinen, mit genügend Resilienz, damit die da auch durch diese turbulenten Zeiten durchkommen. Das beschäftigt mich jetzt. Das macht mir Angst, dass ich das nicht hinbekomme.
Dass du deinen Sohn nicht bereit machst für die Herausforderungen des Lebens.
Genau. Weil ich glaube, das wird schwieriger in Zukunft. Ja.
Was, wie hat dich sozusagen dein Auf und Ab als Mensch, als Typ verändert?
Mhm. Das kommt immer davon, wie man fragt. Wenn man jetzt meine Frau fragt, sagt sie, ja, der hier. Wenn man jetzt mich selber
fragt,
ich würde sagen, vielleicht, es hat schon was gemacht. Wenn das natürlich jetzt spurlos vorübergegangen wäre, dann wäre es wahrscheinlich gelogen. Ich glaube, ich passe besser auf mich auf und ich zeige viel schneller auf, wenn ich sage, nee, finde ich nicht gut, mag ich nicht, kann ich jetzt nicht, tut mir leid. Ja. Zum Beispiel Urlaubsplanung. Zum Beispiel, ja. Meine Frau macht immer gerne Urlaub in so Entwicklungsländern, weil sie sagt, jetzt sind wir noch eher jung, jetzt müssen wir diese ganzen schwierigen Länder alle bereisen. Und ich denke mal, ich will eigentlich da gar nicht hin. Was mache ich da? Die will ich nur am Strand und ein bisschen Pause machen. Dann bin ich jetzt so, da gibt es eine Diskussion. Ja. Und früher hätte ich mir gedacht, ja, okay, komm, mach mal. Also ich stehe, glaube ich, schon für mich selber ein. Und wie ich mich noch verändert habe, ich bin sehr, sehr, sehr demütig geworden und sehr dankbar für das, was ich habe, weil ich sehr viele Mitpatienten da kennengelernt habe und auch deren Schicksale und mich das sehr bewegt hat. Ja, weil ich war ja in dem Leben davor immer nur in so einer Blase unterwegs, wo alle Leute irgendwie Erfolg hatten, bestimmte finanzielle Rücklagen. Und dann, wenn du damals so eine lange Zeit da in so einer Einrichtung warst, gesetzlich versichert, im Vierbettzimmer, du lernst sehr viele Leute kennen und man wird wirklich sehr demütig, welche Schicksale es da draußen noch gibt. Und wahrscheinlich habe ich jetzt auch viel mehr Mitgefühl als früher. Vielleicht war ich früher kälter.
Thomas Rheinbacher in SWR 1 Leute, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Bitte sehr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.